Als Ingenieurunternehmer das ganze Tagesgeschäft an seine Mitarbeitenden abtreten, das geht? Ja, sagt mein heutiger Interviewpartner Stefan Dropka vom Planungsbüro Dropka aus Berlin. Wir sprechen über seine Reise vom Ingenieur zum New Work Unternehmer, welche Rolle Coaching dabei spielt und dass man am Beginn einer Transformation auf Widerstände trifft, die man aber auch erfolgreich überwinden kann. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Tragweite, Führung und Transformation in Planung, Bau und Infrastruktur. Der River State Executive Search Podcast mit Christian Kaya. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer Interviewfolge von meinem Tragweite Podcast. Ich habe heute einen ganz besonders spannenden Interviewpartner bei mir zu Gast, virtuell zugeschaltet, Stefan Dropka. Stefan,
ja, danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich richtig, dass du dabei bist. Stefan, unsere Firmen, also River State und dein Ingenieurbüro, das Ingenieurbüro Dropka, kennen sich seit einigen Jahren. Ich habe dich vor ungefähr einem Jahr persönlich zum ersten Mal kennengelernt und habe mir damals schon gedacht, das ist ein Mensch, wo man wirklich sagen kann, das ist außergewöhnlich, und umso mehr freue ich mich, dass du heute bei mir zu Gast bist. Stefan, starten wir mal direkt rein. Was bedeutet New Work für dich?
Das ist auch schon mal eine schöne Frage und auch zugleich eine schwierige Frage, weil mitschwingt mein Bewusstsein, dass es sehr weit verbreitet ist inzwischen, wie so ein Buzzword. New Work verwenden viele Leute, und ich bleibe bei diesem Begriff, weil ich keine Lust habe, einen neuen Begriff zu finden. Für mich ist New Work die Suche nach einer neuen Organisationsform, die ich implementieren kann bei mir. Also ich komme auch aus einem klassischen Ingenieurbüro, wie wahrscheinlich die meisten Zuhörer kennen, mit einer Art Hierarchie. Der Chef entscheidet die meisten Sachen mit Teamleiter und so einen Ebenen. Und bei New Work geht es darum, wie kann man eigentlich die Organisation anders gestalten, dass es für den Chef einfacher wird, für die Menschen einfacher wird drin, und dass man trotzdem im Grunde genommen seine Kunden genauso gut bedient wie vorher. Und ich glaube, dass das heutzutage mehr und mehr, man hört New Work, manche versuchen diesen Ansatz, weil draußen ja sehr viele Veränderungen sind in der Gesellschaft. Also die Veränderung im Außen ist deutlich schneller als noch vor wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Mhm. Und die machen auch den Druck nach innen, den ich so spüre, ich muss mit meiner Organisation irgendwie mich dem anpassen, dieser Veränderung im Außen.
Was sind da zum Beispiel so Veränderungen, die du im Außen beobachtest, die dann diesen Druck im Inneren erhöhen?
Nein. Wenn ich die Baubranche jetzt angucke, ich sehe sozusagen, wir haben ein paar goldene Jahre gehabt in den 10er Jahren noch, wo irgendwie alle hatten Vollbeschäftigung, die Honorare wurden noch ganz gut bezahlt. Inzwischen ist so ein höherer Kostendruck da. Es wird eigentlich zu wenig gebaut, müsste mehr gebaut werden, aber es wird nicht geschafft zu bauen. Wir haben zunehmenden Fachkräftemangel. Die Digitalisierung mit BIM etc., von der wir seit Jahren reden, da habe ich das Gefühl, durch die KI tatsächlich passiert jetzt was. Mhm. Also was auch wirklich einschneidende Veränderungen im Arbeitskontext haben wird. Zugleich sozusagen bei Fachkräftemangel, die jungen Leute wollen nicht mehr so arbeiten wie wir früher. Also als ich anfing, war das normal, wenn ich halt irgendwie sich selbstständig mache, dass ich irgendwie 50 Stunden plus arbeite jahrelang, und das hat immer, ist an vorderster Front. Jetzt habe ich junge Leute bei mir, die motiviert sind im Unternehmen, die arbeiten gerne fast Teilzeit. Mhm. Und also das verändert diese ganze Landschaft. Und von diesen Sachen rede ich.
Jetzt das sind jetzt ja, ich glaube, äußere Einflussfaktoren, also Druckfaktoren, wenn man so will, die, glaube ich, den allermeisten bekannt sind oder auch am eigenen Leib erlebt werden. Jetzt ist es aber ja so, dass Druck von außen nur in Teilen wirklich zu Veränderungen führt. Also und in der Theorie etwas zu verstehen und dann daraus aber praktische Konsequenzen zu ziehen, ist ja nochmal was ganz anderes. Sehr häufig haben Veränderungen ja auch mit einem persönlichen, vielleicht auch biografischen Erlebnis zu tun oder zumindest mit einer sehr prägenden Phase. Wie bist du denn aus einem, ich sag jetzt mal, klassisch ausgebildeten, studierten Ingenieur mit einem eigenen Büro auf diesen, ich nenne es jetzt mal ein bisschen provokativ, auf diesen Trip gekommen? Was ist da passiert?
da muss ich ein bisschen ausholen. Also ich bin klassisch halt Ingenieur, habe halt Maschinenbauingenieurstudium hinter mir, bin dann so wie per Zufall in so einem kleinen Ingenieurbüro gelandet, zuerst Pflanzenkläranlagen geplant und dann halt technische Gebäudeausrüstung. Und habe ganz normal, wie auch die anderen dort, die Ingenieure, halt Planung gemacht, Projektleitung, Bauleitung, also das Ganze, was kommt. Bin relativ früh Geschäftsführer geworden mit einem Senior-Geschäftsführer. Wir haben zu zweit die Firma geleitet, hatte also neben den Projekten auch mit der unternehmerischen Entwicklung zu tun. Hatte aber sozusagen von meinem Privaten her, auch schon aus dem Studium her, hatte mich im Prinzip immer interessiert, wie man eigentlich auch anders zusammenleben und arbeiten kann als im klassischen Sinne. Also ich war auch mal 2 Jahre so in der Gemeinschaftsszene, habe mich nicht entschieden, dafür da reinzugehen, weil mir dann zu viel Kommunikation ist und ich wollte irgendwie auch noch einen normalen Arbeitsweg gehen. Aber diese Art, diese Fragestellung, wie kann ich mit anderen Leuten besser in Kontakt kommen oder auch wie kann ich mit mir erstmal selber in Kontakt kommen, dass also das nicht nur auf der Kopfebene ist, sondern eigentlich ich auch mit dem ganzen Körper dabei bin. Und wie kann ich so eine Art Gemeinschaft bilden, auch auf Arbeit, wo die Leute als Mensch da sein können, wie sie halt sind? Das hat mich halt parallel dazu auch irgendwie immer interessiert. Und als ich das Ingenieurbüro dann alleine weitergeführt habe, ist und wir dann so 9, 10 Leute waren und ich gemerkt habe, ich als Chef mit als klassische Hierarchie mit dem Flaschenhals, das, da muss ich irgendwas ändern. Habe ich auch zuerst so eine klassische Unternehmensausbildung gemacht, also bei Stefan Mehrath, und habe im Prinzip erstmal gelernt, Unternehmer zu sein. Also diesen systemischen Blick, wer arbeitet sozusagen am Unternehmen, wer arbeitet im Unternehmen, wie muss man sowas strukturieren, und habe dadurch für mich auch so ein Vertrauen gewonnen, jetzt mit diesen Krisen im Außen, wie ich damit klassisch umgehen kann. Dass ich also ich selber arbeite überhaupt nicht mehr in den Projekten, sondern ganz bewusst eigentlich nur noch am Unternehmen. Und mache mir halt Gedanken, wie muss ich das Unternehmen als Organismus aufstellen, dass ich auch bei den Veränderungen im Außen auch morgen noch irgendwie den Kunden gut Nutzen bieten kann. Und das ist jetzt ja mal unabhängig von New Work, weil das ist, finde ich, eine Aufgabe, die eigentlich jetzt in jeder Organisation, in jedem Unternehmen sinnvoll sind, dass dann sozusagen so eine Unterscheidung ist, wer macht eigentlich was und welche Rollen sollte man haben.
Ja, ich kann ganz kurz vielleicht einmal kurz eingehakt. Stefan Mehrath macht ja, also ich kenne eines seiner Bücher auf jeden Fall, er macht ja so eine klassische Unternehmerausbildung. So. Wann war denn dein Zeitpunkt, also in welcher Zeit ungefähr hat das stattgefunden, dass du dich für eine Unternehmercoaching oder ein Unternehmercoaching entschieden hast?
Das war von 2019 bis 2021. 2 Jahre Unternehmenstraining habe ich dort gemacht. Und ich wollte einfach erstmal lernen, wie ich halt sattelfest werde als Unternehmer. Mein Unternehmen hat jetzt 25 Leute, ihr könntet auch mit 50 Leute führen oder 15, das ist im Prinzip egal. Das ist, wenn ich diesen systemischen Blick dann habe, dann ist also das ist auch skalierbar. Und das wollte ich halt erstmal da lernen, um einfach selber da irgendwie besser dazustehen. Die Idee mit New Work hatte ich schon vorher. Also dieser Traum, der kommt ja schon aus eben Studentenzeiten eher, wie kann man anders zusammen arbeiten und leben, und das habe ich aber erst nach dem Unternehmenstraining dann begonnen. Also das war Corona gewesen und im Mai 22, ist jetzt 4 Jahre her, haben wir das dann offiziell geöffnet mit externen Coach zusammen und haben im Grunde gesagt, so nach draußen postuliert, ab jetzt machen wir New Work. New Work nach Frederic Laloux, und wir machen jetzt Selbstorganisationen und die Leute sollen ganz da sein, und das ist ja nicht so, dass wir von einem Tag zum anderen dann einfach alles anders gemacht haben. Das war nur eher so die Vision, die Zielausrichtung, die ich als Unternehmer reingebe, dass ich sage, nicht nur, wir machen jetzt tolle, nachhaltige Projekte für die Kunden, sondern auch, wir verändern das im Innern und ihr dürft halt mitgestalten und ich lade euch ein, mit dabei zu sein und traut euch was. So.
Ja. Ich glaube, ganz kurz, Transformation ist ja ein Schritt, ein Step-by-Step-Prozess eher. Ja. Und jetzt hast du, ich finde das sehr, sehr spannend, dass du erst einen klassischen Weg eingeschlagen hast, also ne, das ist Unternehmercoaching bei Stefan Mehrath. Und wenn ich jetzt an viele meiner Gesprächspartner denke, also ob das jetzt selber Inhaber sind oder Geschäftsführer, das Thema Coaching kenne ich bei vielen, ist dann doch noch irgendwie so nice to have, was man, ja, was bestimmt hilfreich ist, aber was jetzt nicht unbedingt so oft und so intensiv in Anspruch genommen wird. Und in deinem Fall, wenn ich es auch richtig im Kopf habe oder richtig auch mal in einem Interview von dir gelesen habe, hatte das ja massive Auswirkungen. Also während dieses Coaching-Prozesses hast du ja teilweise den halben Tag für ja, Sport und Meditation ähnliches verbracht. Kannst du da mal kurz einen Einblick geben, ja, was das wirklich für Konsequenzen hatte? Nicht nur mal eben, ich gehe einmal im Monat zu einem 2-Stunden-Gespräch, sondern das war ja ein harter Prozess, denke ich.
Ja, also es sind im Prinzip zwei Themen. Das eine, Unternehmenstraining bei Stefan Mehrath über die 2 Jahre läuft so, dass man ungefähr 20 Stunden in der Woche da zu tun hat. Mhm. Und jede Woche wird es kontrolliert. Wir waren eine Peer-to-Peer-Gruppe. Ich habe jemanden kontrolliert, mich hat ein anderer Unternehmer kontrolliert. Und wie gesagt, das geht über 2 Jahre, auch im, eigentlich im Idealfall auch im Urlaub. Das ist sozusagen eigentlich, und das heißt natürlich, dass ich vorher schon einige Aufgaben im Unternehmen im Grunde genommen loslassen darf. Weil ich kann, mhm, ja, wenn ich jetzt voll der Flaschenhals bin, kann ich nicht mehr im Grunde genommen das halbtags machen. Das habe ich jetzt relativ konsequent gemacht. Hatte vielleicht auch ein bisschen Glück, dass es in der Firma die richtigen Leute waren, die schon in diese Verantwortung gehen konnten. Mir ist es sehr gut gelungen. Und aber weil du jetzt ansprachst, dieser Coach oder diese persönliche Entwicklung, das war auf eine Art die beste Entscheidung meines Lebens, regelmäßig Zeit darin zu investieren. Also früher habe ich das überhaupt nicht gemacht. Ich habe jahrelang einfach nur gearbeitet und habe daran keine Gedanken verschwendet, bis wir so ein bisschen gewachsen sind von 6 auf 9, 10 Leute. Und ich gemerkt habe, wenn ich jetzt noch weiter nur der Flaschenhals sich noch verengt, ich muss was ändern, weil ich brenne ja aus, das kriege ich ja nicht hin. Und im Endeffekt habe ich habe die Unternehmenstraining bei Stefan Mehrath gemacht. Ich habe danach eine systemische Coach-Ausbildung gemacht, die mir jetzt hilft, sozusagen meinen selbstorganisierten Laden zu führen, indem ich dort den Raum halte. Und jetzt ist mein Unternehmerleben besteht eigentlich darin, dass ich die Hälfte des Tages mich auf die eine oder andere Art weiterbilde und die andere Hälfte im Grunde genommen meinetwegen tätig bin. Und ich bin eher noch mehr als die Hälfte des Tages bei der Weiterbildung. Also ich habe im Grunde im Operativen eine Eintageswoche. Und das meiste, was ich ja sonst tue, ist wie trainieren. Also Stefan Mehrath hat immer so schön gesagt, Spitzensportler, die trainieren die meiste Zeit für den Wettkampf. Mhm. Und dem Bild ist es für mich, wenn ich als Unternehmer im Unternehmen Entscheidung treffen muss, dann bin ich im Wettkampfmodus. Und der sollte nicht so oft sein, weil ich brauche ja Zeit zum Training.
Mhm, sehr schön.
Wenn ich immer nur im Wettkampfmodus bin, dann kann ich nie an irgendwas, an Verbesserungen trainieren, dann komme ich nicht dazu. Also das Bild finde ich auf eine Art sehr gut übertragbar für Unternehmer.
Das bricht aber ja massiv mit dem Selbstverständnis der allermeisten Ingenieursinhaber und technischen auch Geschäftsführer und Führungskräfte, die ja über diese Fachlichkeit in eine Führungsverantwortung oder auch in eine Eigentümerschaft gekommen sind. Also dieses, dass man nicht selber der Experte ist oder dass man nicht selber der Kern des operativen Tagesgeschäfts ist, da kenne ich zumindest sehr, sehr viele Beispiele, die damit sich sehr schwer tun. Hast du dich damit auch schwer getan am Anfang oder war das für dich im Grunde genommen dann ein einfacher Schritt, dieses komplette Selbstverständnis eigentlich ja zu drehen?
Also es war anstrengend, das Jahr. Also auch bei so einem Change-Prozess, ich fand es auch anstrengend, weil die Leute überzeugen und dann einfach am Anfang musste ich die ja sehr engmaschig begleiten, weil es ist ja nicht so, ich sage jetzt, macht mal selber und dann machen die einfach selber, sondern am Anfang ist ja sehr kleinteilig noch Aufgaben verteilen, sie coachen, sie begleiten, bis sie selbstständiger werden. An sich ist mir wiederum einfach gefallen, weil von meinem inneren Warum, von meiner inneren Überzeugung wollte ich ja eher einen Raum schaffen, wo die Leute mit sich in Kontakt kommen. Bin ja sozusagen ein Überzeugungstäter. Das ist ja mein Motiv dahinter. Mhm. Und das hat mich ja angetrieben, weil ich hatte tatsächlich mir gesagt, ich könnte jetzt so ein klassisches Ingenieurbüro weitermachen wie die anderen und verdiene damit mein Geld und nach außen wirkt das erfolgreich. Gut für mein Ego, aber eigentlich langweilig. Und wofür ich brenne, ist genau dieses andere. Dieses New Work. Und was aber total toll daran ist, ich habe jetzt über Weihnachten mal so eine Chronologie mir überlegt, die letzten 4 Jahre, was eigentlich gelaufen ist. Und ich habe festgestellt, wir sind wirtschaftlich eigentlich stabiler als zu der Zeit, wo ich die Entscheidung getroffen habe. Und also, das ist ja wirklich cool. Also der Laden gehört nach wie vor mir. Die Verantwortung ist sozusagen offiziell bei mir. Aber ich bin ja ein Mensch mit Stärken und Schwächen wie jeder andere. Und wenn ich alle wichtigen Entscheidungen treffen muss, dann treffe ich auch die Entscheidung in den Bereichen, wo ich nicht meine Stärken habe, sondern meine Schwächen. Liegt in der Natur der Sache. Und jetzt ist es so, dass ja die meisten Leute bei mir im Unternehmen sind intrinsisch motiviert und sind wirklich daran interessiert, dass das weiterläuft, weil sie diese Kultur lieb gewonnen haben und sie wollen bleiben und das soll erfolgreich sein. Und dann macht jeder in seinem Bereich, kann entscheiden, wo er gut ist. Und jetzt habe ich also viele Leute, wenn man so will, die gelernt haben, selbstverantwortlich zu arbeiten und die ihre Entscheidung treffen in den Bereichen, wo sie gut sind. Und so gesehen, es erscheint mir logisch, dass das natürlich eigentlich wirtschaftlich stabiler ist, als wenn ich alle Entscheidungen treffen darf.
Wie war denn dieser Prozess für deine Mitarbeitenden oder für die Leute bei dir im Team, als du anfingst, immer mehr Verantwortung wirklich abzugeben? Wie haben die darauf reagiert und wie hast du diesen Prozess erlebt oder was haben die dazu gesagt?
Na, das hat, also typisch ist es sozusagen so der Prozess, ich gebe eigentlich mehr Raum und sage, du sollst jetzt mehr in die Verantwortung gehen oder ich lade dich ein, mehr in die Verantwortung zu gehen und dann gibt es erst so eine Art bisschen Gegenwehr. Und so ein bisschen so ein Meckern mit, dass ich immer weniger präsent bin. Also ich ziehe mich so raus und überlasse denen das Ganze irgendwie. Also so eine Art Vorwurf hat mich jahrelang so leise begleitet. Und wenn sie es dann aber geschafft haben, dann waren sie natürlich irgendwie stolz drauf und fandet alle ganz toll. Aber das hat immer so, erstmal muss man sie sozusagen durch diese Tal der Tränen, wo sie ein bisschen so zetern, weil sie eigentlich, wenige Leute gehen wirklich freiwillig in mehr Verantwortung, ohne dass da irgendwie ein äußerer Not ist oder ein äußerer Druck. Und mein äußerer Druck war gewesen, dass ich gesagt habe, ich mach's nicht mehr.
War das denn aber so, dass du einfach gesagt hast, so, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, hier ist jetzt deine Aufgabe und ich melde mich in einer Woche wieder? Oder hast du da auch gewissermaßen Unterstützung oder Coaching geleistet? Also war das eher so ein komplett übertragen oder ein schrittweiser Prozess? Was war da deine Herangehensweise?
Das ist eher so eine Art Coaching. Also meine Rolle hat sich, als ich New Work anfing oder auch schon beim Unternehmenstraining, hatte ich es eigentlich schon ein bisschen vorbereitet, weil ich nur noch halbtags da war. Hat sich dahingehend geändert. Vorher habe ich viele Entscheidungen selber treffen dürfen. Also ich wurde sozusagen, wie so ein Art Report kommt zu mir, ich bekomme das notwendige Wissen in dem Projekt, wie es der Stand, und ich soll die Entscheidung treffen, wie es weitergeht. Und als ich dann nicht mehr so viel da war, war ich eher so eine Art Berater oder Mentor oder Coach. Das heißt, das ist auch heutzutage noch so, ich nenne es jetzt immer, ich halte den Raum. Das ist so eine schöne Floskel, ich brauche nichts tun, ja. Ich halte einfach den Raum. Und habe ja jetzt Zeit, weil ich nicht mehr selber in den Projekten bin. Das heißt, ich bin leicht erreichbar für meine Mitarbeitenden und habe dann Zeit, mich sozusagen ihre Sachen anzuhören. Findet nicht mehr so oft statt. Früher war das öfters, dass das stattgefunden hat. Aber dann höre ich mir das halt an und dann gebe ich inzwischen nur noch, was ich dazu denke oder was ich machen würde. Aber die Entscheidung lasse ich dort. Und dann kann ich es danach auch wieder loslassen. Aber sie fühlen sich trotzdem gut eingebunden. Und inzwischen ist das jetzt in den 4 Jahren im Team so weit, dass das war so in den ersten 1-2 Jahren anstrengender mit dem Raum halten, weil die oft noch zu mir kamen und noch einen Rat wollten und man überlegen musste, wie schafft man die Strukturen. Inzwischen ist das Team ja so weit, dass es sich selber weiterentwickelt und sich untereinander um Rat fragt. Also in fachlichen Dingen werde ich 1-2 Mal die Woche gefragt. So.
Also was sind denn dann fachliche Themen, bei denen du dann noch mit ins Boot genommen wirst? Also auf welchem Level finden dann die Herausforderungen statt, die du dann noch wirklich mit begleitest?
Es ist weniger jetzt rein die technische Sache, weil in den der Technik der letzten Jahre, was up to date ist, bin ich nicht mehr so drin. Das ist eher so ein bisschen, der Bauer wünscht sich jetzt dit und dit. Wie siehst du das? Oder ich bin jetzt gerade so weit, was denkst du, wie soll ich jetzt schon eine Rechnung stellen oder soll ich lieber erst das abgeben? Also das sind eher so allgemeinere Dinge, um wie ein Projektverlauf ist. Weil der Projektverlauf mit Menschen, der hat sich ja nicht so sehr geändert. Die Menschen vor 10 Jahren waren ja im Prinzip dieselben wie heute. Und da kann ich mit meiner Erfahrung noch mithelfen.
Jetzt hast du ja.
Oft ist es aber so, dass die sich eigentlich untereinander fragen oder die Teamleiter fragen und dann, weil ich bin ja oft, also die fragen den, der als Nächsten dran ist.
Also das heißt, auch da hast du nicht nur den Raum gehalten, sondern auch ganz viel Raum gegeben, ne? Also Raum überlassen, kann man auch sagen, so, ne?
Gewissermaßen. Der letzte Bruch war auf eine Art, wie mir einige immer bestätigen, ich habe letztes Jahr im Winter 10 Wochen Auszeit genommen und war nicht erreichbar. Ich war halt alleine wandern in Südspanien und der Deal war gewesen, wenn sie anruft, muss ich abbrechen. was sie natürlich nicht gemacht haben. Und als ich wiederkam, war aber auch keine Arbeit liegen geblieben. Das heißt, in der Zeit haben sie gelernt, sich untereinander auch zu fragen. Weil es ist auch immer die Macht der Gewohnheit. Ja, wenn ich ein Problem habe, frage ich Stefan. Und dann solange Stefan da ist, bleibe ich ja bei meiner Gewohnheit. Und da habe ich das Gefühl, danach waren sozusagen so die noch weniger zu tun für mich. Also die waren selbstständiger geworden in dem Prozess.
Ja, gut, das gab sicherlich dann auch mal so einen Wachstumsschub, ne, auch für die Organisation. Ja. Das hat ja massive Auswirkungen auf alle, die bei dir arbeiten. Wie ist denn die Wahrnehmung, sage ich jetzt mal, derer, für die ihr arbeitet, also für Kunden, Projektbeteiligte, haben die das auch, ich meine, früher oder später, denke ich, ja, mitbekommen, wenn Stefan Dropka nicht mehr irgendwie Ansprechpartner ist. Wie war denn dieser Prozess aus deren Sicht oder hast du da Rückmeldungen erhalten oder was glaubst du, wie das für die war?
Für die war das weniger problematisch, glaube ich, weil schon früher fing ja an, dass ich nicht, also solange ich überall Projektleiter war, wo wir 5 Leute waren, war ich fast in jedem Projekt Projektleiter. Da war ich dann immer so der Ansprechpartner für den Kunden. Und als ich anfing, dann bei den ersten Projekten zu sagen, da bin ich jetzt nicht mehr Ansprechpartner, da war das erstmal so eine Art Umgewöhnung. Das ist aber mit 10, 20 Leuten irgendwann kippt es sowieso, dass man ja sagt, der Projektleiter soll mit dem Kunden direkt reden. Am Anfang in der Akquise habe ich immer noch, wenn ich die Angebote gemacht habe, war ich noch mit dem Kunden im Gespräch. Das mache ich inzwischen auch nicht mehr. Das macht das Team jetzt selber, die Angebote. Es ist oft so, dass jetzt der Kunde noch mich anruft am Anfang, weil er irgendwie mich kennt. Oder wenn jetzt Neukunde ist, kommt er erstmal zu mir und dann sage ich, ja, wir können gerne ein Angebot machen. Und dann gebe ich ins Team rein und dann bin ich so schon wieder los. Und für die ist das irgendwie ganz normal. Also da habe ich auch das Gefühl, dass die Kunden eher bei Unternehmen, die größer als 10 Leute sind, sowieso davon ausgehen, dass nicht mehr alles der Chef macht. Mhm. Dass das also nicht vom New Work abhängt.
Ja. Ja, also ich kenne aus eigener Erfahrung Beispiele, wo 20, ich kenne sogar ein Architekturbüro mit 45 Leuten, wo dann die Geschäftsführer auch noch massiv in den Projekten drin sind, so, und dann aber eben darüber ächzen, dass sie kaum Zeit haben für Strategie und auch für Personalthemen. Insofern, ja, ab einer gewissen Größe geht's gar nicht mehr, aber ich glaube, ich kenne auf jeden Fall einige Beispiele, wo das Selbstverständnis noch ist, hier kocht der Chef selbst nach dem Motto, auch bei über 20, 30 Leute noch, aber ist sicherlich sehr hemmend für eine weitere Entwicklung, ne?
Ja, auch für die Entwicklung der einzelnen Mitarbeitenden, weil ich finde, also wenn ich jetzt als Mensch, ich möchte ja irgendwie in mein Potenzial kommen oder mich auch entwickeln und dazu heißt das, dass ich in dem Bereich, wo ich mich sicher fühle und wo ich was tue, dass ich da auch Entscheidungen treffen darf. Mhm. Finde ich für dieses Selbstverständnis total wichtig und glaube, dass das auch für diese intrinsische Motivation total wichtig ist.
Also hast du Beispiele? Auch
für die Hypothese, diese Gallup-Studie mit, warum so viele Mitarbeiter innerlich gekündigt haben, das hat einen direkten Zusammenhang mit unserer hierarchischen Struktur und den Mitarbeitern, die einfach nicht Entscheidungen mittreffen dürfen, dass es da einen Zusammenhang gibt.
Hast du beobachtet, dass Mitarbeitende, die schon vor 2019 bei dir gearbeitet haben, dass die sich auch, was die intrinsische Motivation anging, verändert haben? Oder hattest du, ich sag mal, das Glück, dass es sowieso vorher auch schon ein außerordentlich hohes Level war bei dir im Team?
Das hat sich verändert zum Positiven. Also einige Leute, sag mal, so ein Viertel der Leute ist gegangen oder gegangen worden. Das sind die, die dann nicht zu so einer Transformation passen. Und die anderen sind auf eine Art dankbar, dass sie jetzt mehr entscheiden können, dass sie in diesem ganzen transparenteren Prozess mehr eingebunden sind. Und nicht mehr das Gefühl haben, der Chef entscheidet und ich muss dann ausführen. Also ist auch zum Beispiel, es gibt von mir eine Zielvorgabe, was wir jeden Monat in Rechnung stellen müssen. Wird auch nicht hinterfragt, also wir diskutieren diese Sache auch nicht im ganzen Team. Die Selbstorganisation konzentriert sich eher aufs Projektgeschäft. Aber wann wir wo was in den Projekten in Rechnung stellen können, das ist wieder transparent. Also das überlegte Team, die Projektleiter miteinander jeden Monat, was können wir machen und die gucken dann halt, dass sie das halt schaffen.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass ein Viertel des Teams gegangen ist oder gegangen wurde, weil sie das nicht mitgehen konnten oder wollten. Ja. Jetzt haben wir ja auch zumindest im Bereich der Baubranche und im Infrastrukturingenieurwesen oder im Ingenieurwesen immer noch einen signifikanten Fachkräftemangel. Denkst du, dass die Arbeitsbedingungen, die auf Selbstverantwortung, Eigenverwaltung und einfach eine höhere Selbstbestimmung abzielen, dass das ein Vehikel sein könnte, um den Nachwuchs oder auch den Fachkräftemangel zu zu beheben oder zu mildern? Oder sagst, würdest du sagen, dass ein Großteil der, des, sage ich jetzt mal, verfügbaren Personals sowieso gar nicht passen würde zu so einer Kultur? Also wie schätzt du das ein, das Potenzial?
Ich glaube, du wirst attraktiver mit so einer Selbstorganisation. Mhm. Also das habe ich jetzt, wenn ich jetzt Bewerber habe, gute Bewerber haben ja immer mehrere Angebote heutzutage am Markt, dass die, also die zu uns passen, die kommen zu uns auch unabhängig davon, ob wir genauso viel Gehalt zahlen oder weniger oder mehr, sondern dass die dann was Sinnvolles tun können. Die Bindung der Mitarbeitenden, die ist deutlich höher, weil also wenn die das liebgewonnen haben, die können ja nirgendwo anders hingehen, ja, mal ganz ehrlich. Woanders gibt's das ja nicht. Also die habe ich, also die sind nicht abwertbar. Ich glaube nicht, dass der Fachkräftemangel sich alleine damit beheben lässt, weil das ist zu niederschwellig. Dazu finde ich, ist die Baubranche gerade auch in Deutschland jetzt nicht so attraktiv mit dem kleinteiligen und relativ viel Stress, relativ geringe Gehälter, weil wir so ineffizient eigentlich arbeiten, weil jedes Bauwerk individuell ist. Ich glaube, wenn ihr aber wirklich eine digitale Transformation kommt und mit KI, dass das wieder junge Leute dann wieder attraktiver werden kann, auch die Baubranche. Also wenn man das mehr ein. Aber im Moment ist das ja so, hängt ja die Baubranche, glaube ich, ziemlich hinterher im Vergleich zu beispielsweise der Automobilbranche. Und wenn ich jetzt technikaffin bin als junger Mensch, warum soll ich dann in die Baubranche gehen?
Ganz spannend. Also ich denke auch, dass man die einzelnen Themen zusammendenken muss. Also eine New Work oder modernere Arbeitsbedingungen und Unternehmenskultur, aber auch Digitalisierung, was ja mehr Richtung Methode und Prozesse und Technologie geht. Wie erlebst du denn dein Ingenieurbüro, dein Team, durch die, ich sage jetzt mal, Einladung, auch mehr Eigenverantwortung zu übernehmen? Wie zahlt das auf ein auf das Thema Digitalisierung vorantreiben? Also wie digital beziehungsweise wie digitalisierend ist dein eigenes Team? Was kommt da für eine Energie?
Also mir fehlt jetzt ja der Vergleich, wie es wäre, wenn ich es jetzt hierarchisch gelassen hätte. Mhm. Das macht es so ein bisschen schwierig. Aber ich selber bin jetzt 58 und habe so ein bisschen das Gefühl, das ist nicht mehr jetzt meine Entwicklung eigentlich, die KI. Das sind so die Jüngeren. Das ist immer ganz spannend. Vor 10, 20 Jahren hatte ich mehr das Gefühl, so ich bin noch so am Zahn der Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt selber der als Chef hierarchisch oben stehen würde und ich müsste die Entscheidung treffen, wie wir das vorantreiben, würde ich mich überfordert fühlen. Und auch merken, irgendwie, wie entwickle ich ein Gefühl dafür, was jetzt die richtigen unternehmerischen Entscheidungen sind, wenn ich irgendwie merke, das ist jetzt nicht mehr meine Generation. Mhm. Also damit hätte ich ein wirkliches Thema. Und durch die Selbstorganisation ist es ja so, es sind ja auch jüngere Leute da. Und die sich dafür interessieren, die interessieren sich dafür. Und wir haben intern ein Team aus 3 Mitarbeitenden, die halt in dem Gebiet relativ fit sind und sich dafür interessieren. Und das ist sozusagen so unsere KI-Digitalisierungsgruppe, nenne ich jetzt mal, die sich um diese Themen kümmern. Mhm. Und ich bin halt offen dafür, wenn da Ideen kommen, weil ich glaube, wir müssen uns irgendwie aufstellen. Ich muss es aber nicht mehr selber alles erarbeiten und mit Entscheidung tragen, sondern ich kann ein Vertrauen an Jüngere geben, die eigentlich da viel affiner sind. Und das finde ich wieder, ist ein Vorteil dann. Mhm.
Das passt ja auch zu dem, was du zu Beginn gemeint hast, ne, mit den Stärken und Schwächen. Ja. Je mehr man auch dann Verantwortung abgibt, desto weniger hängt dann die Unternehmensentwicklung von den eigenen Schwächen ab, ne? Also, ja. Du kannst es ja dann auch, ja, überkompensieren durch Talente, Ideen, Affinitäten, die halt im Team schon bestehen, so, ne? Gab es denn in den letzten, sag ich jetzt mal, 2 Jahren Ideen aus deinem Team, die du dann einfach aus strategischen Gründen oder einfach aus deiner Rolle als immer noch Gesellschafter und Hauptverantwortlicher ablehnen musstest? So?
Nee.
Spannend. Das heißt, die Ideen, die dann kommen, die stehen jetzt nicht irgendwie konträr dem gegenüber, was vielleicht, kann ich mir vorstellen, die eine oder andere Sorge sein könnte, wenn man in der Hauptverantwortung steht, dass man sagt, okay, dann wenn man einmal das Fass öffnet, dann sprudeln da Ideen raus, die man immer nur ablehnen muss und dann hat man hier Diskussion, da Diskussion. Also ich kenne auf jeden Fall solche Sorgen, auch die mir geäußert wurden. Das hast du nicht erlebt, dass du da nur noch am Abwehren bist an einigen Stellen.
Nee, wir haben ja auch, ist ja wie so eine Art Beratungsprozess. Also immer wenn jetzt die drei in der Gruppe kommen zu einer Idee, wir brauchen eine neue Software oder wir wollen die Passwörter sicherer machen oder wir müssen mit uns, wir haben ja auch sozusagen eine externe Firma, die unseren Server hat, wir wollen da einen neuen Server aufsetzen, dann kommen die zu mir, weil da eine finanzielle Entscheidung hoch ist und dann lasse ich mir das erzählen, was sie halt vorhaben und das kann dann sein, dass ich dann irgendwie denke, naja, vielleicht machen wir das eine Nummer größer oder kleiner oder irgendwas und dann, aber dann ist wie so eine Art, man sitzt zusammen dann auf Augenhöhe und findet ja dann eine vernünftige Entscheidung, die auch finanziell tragbar ist und die auch das Unternehmen weiterbringt. Und insofern habe ich jetzt auch nicht die Befürchtung, dass da was schief gehen kann. Im Grunde genommen lade ich die ja nur ein, dass die ihre Ideen mit reinbringen. Und meistens bringen die Leute ziemlich gute Ideen mit rein, weil die ja an der Stelle stehen, wo sie was von verstehen. Und ich bin ja eigentlich total froh, weil, also sonst habe ich das Gefühl, man hat so seine innovative Zeit so als Mensch im Arbeitsleben. Und die hatte ich meinetwegen mit 30, 40 mehr als jetzt mit über 50. Mhm. Auch, ja, gibt es ja auch Studien, ich werde ja, dann wird man so mehr in die Beharrungsenergie, konservativer oder man hat eigentlich genug selber entwickelt und jetzt ist nur noch der Status quo da. Und draußen dreht sich das Rad weiter in der Transformation und eigentlich musste ich jetzt immer schneller mich weiterentwickeln. Bin aber in so einem Alter, wo ich jetzt langsam irgendwie merke, mal ein bisschen langsamer machen vielleicht. Also das passt nicht zu meinem eigenen Lebensweg mehr, dass es immer schneller wird. Insofern wüsste ich gar nicht, wie ich das Unternehmen weiter gesund halte, wenn ich nicht frische Kräfte mitentscheiden lasse. Also habe ich so.
Ja, das ist aber ganz, ganz lustig, weil du hast dich, sag ich mal, zunehmend aus der inhaltlichen Innovation verabschiedet, also ne, was die Technologie und die Projekte und so weiter angeht, hast dich aber ja dann mit Anfang Mitte 50 entschieden, was die Unternehmenskultur angeht, zu einer Transformation und hast dann die Unternehmenskultur innoviert, kann man ja sagen. Das heißt, da hast du dann die Energie umgelenkt in einen anderen Bereich, der sicherlich auch herausfordernd war.
Ja, und das mache ich tatsächlich, da brenne ich auch immer noch für. Also so Organisationsentwicklung, jetzt anderen Teams zu helfen, würde ich auch machen. Also das finde ich total spannend, mit den Menschen zu arbeiten und zu gucken, wie man dieses mit sich in Kontakt kommen. Und das habe ich zum Beispiel jetzt seit 3 Jahren mache ich auch so eine Art Tai Chi. Gibt so Pushen, so eine Art Kampfkunst, wo das sehr viel geht im Grunde genommen um Wahrnehmen und um Spüren. Bei sich selber und auch beim anderen. Und das ist so ein bisschen so wie so ein Gegengewicht. Ich sehe draußen diese Entwicklung, die immer so schneller wird, die könnte mich jetzt, wenn ich mich davon fangen lasse, so wie überfordern. Und wenn ich jetzt vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl hatte, ich musste da möglichst bei allen mitgehen, bei allen mitentscheiden können wie früher, dann würde ich eigentlich so in so einen inneren Stress kommen. Das wäre zu viel. Und jetzt kann ich jetzt loslassen. Die jüngeren Leute dürfen das machen, was ich jedenfalls vor 20 Jahren gemacht habe, und bin so wie so eine Art Mentor für die Jüngeren und versuche sie auf ihrem Weg zu begleiten, dass das halt irgendwie eine gute Organisation ist und die gut miteinander klarkommen. Und das hat irgendwie für mich dann ein viel angenehmeres Tempo und auch weniger Transformation, weil wir Menschen mit unseren inneren Themen, das waren ja vor 10 Jahren die ähnlichen inneren Themen wie jetzt, die Leute haben, ins Vertrauen gehen und loslassen können und was man da so alles hat.
Also auf einer menschlichen Bedürfnisebene eigentlich gar nichts Modernes, eigentlich auch kein New Work, sondern eher etwas, was den menschlichen Bedürfnissen näher kommt, die aber uralt sind. Würdest du das so sehen oder?
Die uralt sind, also ich glaube, die längste Zeit der Menschheitsgeschichte hat man ja keine hierarchischen Kulturen. Also wenn man sich die alten Steinzeitmenschen anguckt, die da noch durch den Wald rannten, die waren, so was ich gehört habe, also da gab es ja im Prinzip wie eine Gruppe und da gab es ja keine Hierarchie, sondern im Prinzip, die haben sich auch miteinander ausgetauscht, wer was kompetenter wusste, der durfte dort fachlich die Führung übernehmen und im anderen Bereich wieder jemand anders. Und ich glaube, das ist in unserer DNA mehr drin, dass man so auf Augenhöhe als Gruppe agiert. Und dann kann sich jeder einbringen und sich jeder entwickeln und darf auch was mitentscheiden, wenn er halt sich einbringt.
In unserem Gespräch im letzten Jahr erinnere ich mich, da hast du auch gesagt, dass du dich im Grunde auch jetzt mit deiner Erfahrung wie ein Reisebegleiter verstehst oder auch gerne in einer solchen Rolle unterwegs bist. Es gibt ja viele, viele Unternehmer, also selber Ingenieure oder Architekten mit einer ähnlichen großen Struktur, vielleicht ein klein bisschen größer noch, aber gibt es ganz viele Tausende in Deutschland. An welchem Punkt kann jemand stehen, würdest du sagen, der vielleicht ganz am Beginn einer solchen Reise steht. Woran würde ich erkennen, wenn ich jetzt Ingenieur oder Architekt bin und habe eine eigene Firma, woran erkenne ich, dass die Reise in eine solche Richtung losgehen könnte? Was sind da Symptome?
Ich glaube, du kannst es dann erkennen, wenn du wirklich dir ernsthaft die Frage stellst, was dein Sinn ist, dein Lebenssinn da und wie du den verknüpfst mit der Firma, dass es nicht jetzt nur darum geht, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, nicht nur darum geht, Geld zu verdienen, sondern eigentlich, was ist der tiefere Sinn dahinter? Und wenn du so diesen Ruf in dir spürst, dass du rauskriegen willst, was dein tieferer Sinn ist, dann vermute ich, dann wärst du an so einem Punkt. Da würde ich aber auch immer empfehlen, sich von außen jemanden zu holen als eine Art Spiegel, als eine Art, mit dem man darüber redet, um auch festzustellen, sozusagen, der ihm auch helfen kann dann bei der Reise. Mhm. Also wir haben auch zum Beispiel seitdem einen externen Coach, der uns begleitet. Wir machen zweimal im Jahr einen Teamtag, da ist er dabei. Und ich bin auch mit ihm so regelmäßig, unregelmäßig im Austausch, weil bei eigenen Flecken oder bei eigenen Fragestellen, ich brauche dann jemanden, mit dem ich darüber reden kann, dass ich halt weiterkomme. Also dieses Umfeld muss ich mir auf eine Art auch schaffen. Mhm.
Jetzt hast du eben auch schon gesagt, auch in den letzten Jahren, euer Ingenieurbüro ist ja lukrativ, es läuft finanziell gut. Das heißt, das Geldverdienen passiert ja trotzdem, wenn man so will. Was ist denn für dich der Sinn, eine Ingenieursleistung anzubieten als Unternehmer über das Geldverdienen hinaus? Was erfüllt dich denn mit Sinn?
Das ist jetzt sozusagen eine persönliche Frage, weil das ist jetzt, das Unternehmen ist jetzt ja, was wir an Leistung anbieten. Mhm. Mein persönlicher Lebenssinn, den hatte ich mal formuliert mit, ich möchte, dass Räume schaffen, wo Menschen mit sich und anderen in Kontakt kommen können. Mhm. Und Räume schaffen ist jetzt, könnte man sagen, Ingenieurbüro passt das ja, weil wir in der Gebäudetechnik sind und dann schaffen wir ja physisch Räume. Mhm. Das ist aber auch eher gemeint, Räume wie Gruppen, also wie Menschen zusammenkommen. Immer wenn wir jetzt zum Beispiel, wir beide haben jetzt ja auch hier auch unseren Raum im Podcast.
Ja, ja.
Und ich finde, dass zu viel in der Wirtschaft im Kopf stattfindet und zu wenig im Gefühl, also dass man auch mit dem ganzen Körper zuhört, dass das Herz dabei ist, sagen einige, und darauf möchte ich einwirken, dass das wieder mehr kommt. Und dafür passt diese New Work und diese Selbstorganisation und diese Ganzheit dabei super, dass die Leute so da sein können, wie sie sind, weil das ist für mich so eine Art Raum, wo die wieder anfangen dürfen, so zu sein, wie sie sind und wo sie wirklich mit sich in Austausch gehen, wo man versucht irgendwie, dass die Leute nicht mehr so in ihre Schuldgefühle kommen, wo man im Vertrauen ist, also die ganzen zwischenmenschlichen Themen, die man dann hat.
Jetzt, wenn ich mich in diesem Raum bewege bei euch im Ingenieurbüro, und ich finde das ganz spannend, weil da ja zumindest klischeehaft zwei Welten aufeinander prasseln. Einmal die Ingenieurswelt, dann auch noch mit Technik und also eher physisch, mathematisch, naturwissenschaftlich, und dann sagst du, okay, es gibt aber ja auch menschliche Bedürfnisse und Gefühle und auch hat ja auch was mit, du hast auch schon in anderen Gesprächen auch über dein Ego gesprochen und so weiter. Das sind ja zwei verschiedene Perspektiven auf die Welt, würde ich jetzt mal so behaupten. Was macht das denn aber mit der ganz handfesten Ingenieurstätigkeit, wenn man in einem solchen Raum plant, Projekte leitet, Projekte verantwortet? Sind TGA-Projekte mit den Ingenieuren von Dropka anders als mit, einem klassischen TGA-Ingenieurbüro? Kann man da Unterschiede erkennen auch, oder hat das darauf gar keine Auswirkungen?
Das müsstest du die Kunden fragen, weil da kann ich wieder schwer vergleichen. Ich glaube, dass wir uns intern kommunikativ schulen, dadurch, dass wir mehr im Austausch sind. Also das könnte sein, dass das bemerkt wird, dass wir eine bessere Art haben zu kommunizieren. Wenn du jetzt aufhörst, also wenn du deine Gefühle zulässt oder dich als Körper, dann lässt du ja auch, dann brauchst du nicht so viel Energie, um dich sozusagen zu verstellen. Mhm. Also wenn du jetzt funktionierst auf Arbeit und so dieser Klassiker, wie früher hieß so im Konzern, so der Manager die eine Hälfte braucht er, um seinen Stuhl festzuhalten vor dem, der an ihm sägt, und die andere Hälfte seiner Kraft nimmt er, um an seinen Vorgesetzten zu sägen. diese ganzen Mechanismen fallen ja alle weg. Das heißt, ich darf einfach so sein, wie ich bin, und dann habe ich ja eigentlich meine ganze Kraft für das, was ansteht, für die Aufgabe, für diese Planung. Und nicht jetzt irgendwie die Hälfte, weil ich was unterdrücke und dann irgendwie damit nicht klarkomme. Ich glaube, dass mehr positive Energie frei wird durch dieses Klima. Und dass dadurch die Mitarbeitenden halt entspannter arbeiten können. Mhm. Weil Leistung müssen sie ja trotzdem bringen. Wir müssen ja trotzdem Geld verdienen, aber dass es sich entspannter anfühlt. Mhm. Weil, also zum Beispiel, ich selber mache ja denen keinen Druck. Der Druck ist ja von außen schon genug da, dass man Termine halten muss und die Planung fertig kriegen muss. Da wird ja sowieso schon genug Druck gemacht. Und ich versuche dann eher so als Balance und Ausgleich zu schaffen, dass ich sage, ich vertraue euch, dass ihr euer Bestes da gibt und miteinander euch hilft, dass wir diese Ziele auch erreichen. Aber ich drücke jetzt nicht von innen nochmal dagegen.
Spannend, können wir jetzt nicht beantworten, aber die Frage wäre natürlich spannend, was denken denn die Architekturbüros oder die ausführenden Unternehmen, die halt mit euch zu tun haben, ob das irgendwie angenehmer ist oder ob man da einen Unterschied merkt? Ja. Das müssen wir an anderer Stelle mal.
Müssen wir mal die fragen,
ja. Ja, genau, ja. Wenn du jetzt mal einmal rauszoomst in die ganze Branche rein, also ne, Bau und Ingenieurswesen, was sind deine Ideen, Impulse, vielleicht aber auch Wünsche? Wie kann sich denn nicht nur jetzt euer Büro, euer Unternehmen zu einem Raum, also da seid ihr ja schon auf einem massiven Weg, wie kann sich denn die Branche etwas mehr zu einem solchen Raum, ich sag jetzt mal, der Selbstentfaltung und der größeren Eigenverantwortung entwickeln? Hast du da Ideen, Impulse?
Also ich habe Ideen, das ist halt, das ist nicht so richtig in meinem Wirkungsbereich, deswegen sind so konkrete Ideen weniger, aber mein größter Wunsch wäre, dass diese Kleinteilige in der Baubranche, dass das irgendwie eine andere Form kriegt, weil, also wenn ich jetzt gucke, eigentlich ist ja so ein Wohnhaus bauen nicht schwierig. Jetzt rein von dem physischen, wenn ich sage, Auto wird ja auch gebaut am Fließband. So ein Wohnhaus, die Leute haben das Bedürfnis, dass sie einen bezahlbaren Wohnraum haben wollen. Und ob der Nachbar den gleichen Grundriss hat als ich selber, ist ja egal. Ich meine, es ist an sich eigentlich einfach. Von der Physik her und von den Randbedingungen her. Und es gibt halt viele Regeln und das macht es dann irgendwie kompliziert. Was das aber, finde ich, komplex macht, ist diese, dass so viele einzelne Akteure da sind, die eigene partikulare Interessen haben. Also ich habe ja ein Honorar für meine Leistung und dann gibt's den Statiker, der hat ein Honorar für seine Leistung und dann gibt's den Akustiker, der hat sein Honorar für seine Leistung und so weiter und so fort. Und wenn jetzt Menschen miteinander was individuell tun, so wie ja heutzutage ein Haus gebaut wird, dann entstehen immer, das wird dann Fehler genannt, also immer im Prinzip Abweichung von der Erwartung, die ich am Anfang mal als Ziel hatte. Das liegt doch in der Natur der Sache, die ist noch nicht abzustellen. Und dann wird in der Regel ein Schuldiger gesucht. Und das weiß ich ja am Anfang schon, dass eventuell wird irgendwann ein Schuldiger gesucht und da muss ich aufpassen, dass nicht ich der Schuldige bin. Und so gehen sie ja alle kleinteilig ran. Und deswegen, glaube ich, ist es so zäh und so mühsam, so ein Haus zu bauen. Weil an sich von der Physik her ist ja so ein Haus ist ja wiederholbar. Also da können Sie sagen, müsste doch viel einfacher gehen. Und das wäre so mein Wunsch, dass da sich die Landschaft in der Hinsicht verändert. Aber das habe ich nicht alleine in der Hand.
Ja, das ist ganz spannend, weil ich denke gerade, wie du das beschreibst, an das, was du davor gesagt hast mit dem klassischen Manager im Konzern, der seinen Stuhl festhält und gleichzeitig am anderen sägt, ein Stück weit lässt sich diese Dynamik ja auch darin widerspiegeln, ne? Also man verfolgt als kleinteilig Projektbeteiligter seine Partikularinteressen und versucht gleichzeitig dann aber auch die Schuld auf andere zu schieben, wenn es mal nicht klappt. Ich meine, ne, ein beliebtes Thema ist ja auch immer das Nachträge stellen, Nachtragsmanagement betreiben, wo ich Firmen kenne, wo das Geschäftsmodell als solches schon fast abbildet. Das heißt, diese Dynamik, also dieses Spannungsfeld zwischen Eigeninteressen und anderen, in Anführungszeichen, Schaden, um selber zu überleben oder vermeintlich zu überleben. Ich glaube, das zieht sich auch durch die Akteurslandschaft in den Projekten wieder, ne? Kann man das, würdest du das so auch sehen oder?
Das würde ich auch so sehen. Und wenn ich jetzt sozusagen das übertrage, wie wir intern im Büro arbeiten, wenn ich das jetzt auf diese Projektlandschaft übertragen könnte, dass wir alle so miteinander arbeiten, dann hätte ich ein Bild, wo man am Anfang vom Projekt einfach die Beteiligten dazu holt, die man braucht und dann schafft man gemeinsam eigentlich ein gutes Werk und dann ist es nicht mehr so kompliziert und Und wenn man nicht Vertrauen hat, ich darf Fehler machen, ohne dass ich dafür bestraft werde. Weil es ist ja eine gute Fehlerkultur in Unternehmen, heißt ja, wenn ich Fehler mache, gibt es einen Erfahrungsgewinn, aber da gibt es jetzt nicht eine Schuldzuweisung und eine Bestrafung. Wenn ich das zulasse, dann sind die Leute auch bereiter, Verantwortung zu übernehmen. Und das würde man ja dann auch schaffen. Und dann würde es, glaube ich, auch viel schneller und einfacher gehen.
Jetzt hast du eben auch gesagt, du hast auf deinen Wirkungsbereich verwiesen, ja, der hat natürlich auch Grenzen und ganz faktisch hast du dich ja dazu entschieden, erstmal bei dir selbst anzufangen, dann in deiner Firma und jetzt strahlt das dann an dem einen oder anderen Ende darüber hinaus. Hast du einen, also angenommen, es hört jetzt jemand zu, der oder die sagt, ja, ich fühle mich an einem ähnlichen Punkt wie der Stefan Dropka vor einigen Jahren. Hast du da einen Tipp, wie man vielleicht das letzte Quäntchen Mut aufbringt oder den Stups, sag ich jetzt mal, für sich selbst gibt, sich auf diesen Weg zu machen?
Such dir eine Person, mit der du halt gut reden kannst, der du vertraust. Das wäre so mein Tipp. Also ich stehe da auch gerne zur Verfügung, bin auch zu erreichen, sozusagen, wenn mein Name googelt, der findet mich dann. Um einfach über diese eigenen Bedürfnisse, dieses innere Warum erstmal zu reden, um zu gucken, wo steht man im Leben, passt jetzt. Und weil ich selber habe ja meine eigenen blinden Flecke und entdecke die nicht. Und wenn ich mit jemand rede, der idealerweise vielleicht auch so eine Reise schon gemacht hat, irgendwie Erfahrung, zu denen ich hinstrebe, dann kriegt da ein gutes Feedback, ob es jetzt funktioniert oder was ist der erste Punkt, wo ist mein Schmerzpunkt, wo könnte man anfangen. Und so eine Reise ist auch nicht so, um die Angst ein bisschen zu nehmen, ich mache jetzt so eine Transformation, das hört sich mal so an, ab heute machen wir New Work, das ist wie so ein, ich springe jetzt den Abgrund runter und mal sehen, wie ich lande. Das ist so die Vision, das Ziel, wo man hin will. Und dann geht man trotzdem so Schritt für Schritt. Und wir haben jetzt über New Work und Lalou relativ wenig geredet, aber so eine wichtige Sache ist, im Klassischen ist ja so, ich mache so einen Jahresplan zum Beispiel und dann kontrolliere ich die Planeinhaltung. Und wenn sich die Randbedingungen ändern, dann muss ich halt den Plan anpassen und dann kontrolliere ich wieder die Planeinhaltung. Und in dem New Work, wie ich sehe, bin ich von diesen Plänen komplett weg. Also klar, ich habe finanzielle Zielvorgaben, weil ich weiß, was wir an Gehälter zahlen müssen. Aber ansonsten habe ich, wenn du mich jetzt fragst, ob ich wachsen will oder nicht, habe ich keine Pläne. Mhm. Und was ich mir angewöhnt habe, ist, ich spüre hinein in dem, was jetzt gerade ist. Also ich spüre meine Organisation, spüre da draußen und dann gibt so einen Impuls, das könnte jetzt ein möglicher Schritt sein, den ich mache. Und dann, das sind halt ja kleine Schritte. Und dann gehe ich diesen kleinen Schritt und dann spüre ich wieder rein, was macht dieser kleine Schritt mit diesem System? Weil das System ist ja an sich komplex und genau kann ich es ja nicht wissen, was da passiert. Und dadurch, dass ich ja immer nur einen kleinen Schritt vor den nächsten setze, so wie eine Reise mit 1000 Meilen beginnt mit dem ersten kleinen Schritt, ist das auch nicht so gefährlich. Weil wenn ich merke, das hat keinen Impact in die Richtung, wo ich gerne hin möchte, dann lasse ich es einfach wieder sein. Ist ja nicht schlimm. Aber so loszugehen irgendwie, das ist das, wozu ich die Leute gerne ermuntern würde. Einfach sich mal zu trauen, kleine Schritte zu gehen und immer wieder reinzuspüren, das zu lernen zu spüren. Das ist ja auch ein Prozess, dass man das lernt. Und dazu jemand von außen haben, mit dem man darüber reden kann, über die Sachen, die man wahrnimmt, Ängste, Wünsche, was könnte man machen, das ist natürlich wichtig als Umfeld.
Genau, du hast gerade schon angeboten. Ich werde auch deine Kontaktdaten in die Beschreibung des Podcasts verlinken. Also daran soll es nicht scheitern, deinen Kontakt zu finden. Wenn jemand sagt, okay, bevor ich jetzt den persönlichen Kontakt wähle, ich möchte mir gerne was anhören, lesen. Du hast jetzt eben schon Lalou. Ich denke mal, viele werden ihn nicht kennen. Gibt es etwas, was du als, sag ich mal, zur Einstiegslektüre oder zum Hören oder wie auch immer, gibt es irgendetwas, was du empfehlen kannst und möchtest, was so dein Denken geprägt hat?
Also mich hat als Einstieg tatsächlich Frédéric Laloux, Reinventing Organizations, geprägt. Da gibt's auch ein paar Videos drüber. Es gibt auch so ein Bilderbuch von ihm.
Ja, kann ich direkt mal hier für alle, die das Video sehen, kann ich es mal in den Bildschirm halten hier. Da
genau,
ist es.
Und das finde ich als Einstiegsdroge ziemlich gut.
Ja. Und dann kann man sich ja danach direkt bei dir melden und oder währenddessen schon und einfach mal ins Gespräch gehen. Genau, ja. Ja, die Zeit ist rumgegangen wie im Fluge. Gibt es noch etwas, was du am Ende, was, ich meine, es gibt viele Themen, die wir noch nicht besprochen haben. Gibt es etwas, was du gerne noch loswerden möchtest als Impuls, als Wunsch, als Gedanken?
Nö.
Dann war es erschöpfend für uns. Sehr gut. Prima. Stefan, vielen herzlichen Dank. Ich freue mich schon auf unser nächstes Essen gehen in Berlin oder nächstes Gespräch, wann wir es führen. Und und wenn, jetzt richte ich mich an alle da draußen, an den Geräten, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich über einen Kommentar, einen persönlichen Kontakt oder ein Like und sehr gerne bis zu einer nächsten Folge. Tschüss.
Tschüss.